Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Yeah. Morgen wird in ganz Deutschland Erntedank gefeiert. Und wir möchten heute schon mit Dankbarkeit quasi in diesen Erntedank hineinrutschen. Wir haben Erntedank in unterschiedlichsten Formen und Facetten schon gefeiert. Und wenn du jetzt sagst, ja wie und warum gibt's hier keinen Erntedanktisch? Also ich habe gesehen, hier sind ein paar Kastanien und ein paar Eicheln. Sollte das dir zu wenig sein, nächstes Jahr kannst du rechtzeitig dich melden und sagen, ich kümmere mich um einen wunderbaren Erntedanktisch. Das ist wirklich aller Kreativität freien Lauf gegeben. Heute geht's um das Thema Dankbarkeit für die Leidenschaft und die Begabung, die man bekommen hat, zu sein. Dankbar für deine Leidenschaft und deine Begabung. Ich war diesen 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Mein Sohn sagte zu mir, weißt du, was das Coole am Tag der Deutschen Einheit ist? Wer weiß es? Ist es? Okay. Habt ihr am Deutschen Einheitstag geheiratet? Damals wusste der noch nicht. Okay. Mein Sohn sagte, Tag der Deutschen Einheit, niemand interessiert's, außer dass er einen freien Tag hat. Und eigentlich ist es ja auch was Schönes, dass wir nicht fanatisch in Landesfarben da durch die Straßen ziehen, wie es die Amerikaner oder sonst wer machen an ihrem Nationalfeiertag. Und doch war ich am 3. Oktober an einem sehr symbolträchtigen Ort, nämlich in Dentenweiler. Wer kennt Dentenweiler, war schon mal in Dentenweiler? Dieser Ort hat am 3. Oktober ein Volksauflauf erlebt, wie noch nie im Rahmen seiner Geschichte. Dieser Ort besteht nämlich aus 5 Bauernhöfe und dort wurde auf einer Wiese eine Rennbahn aufgebaut. Und zwar haben die traditionell da unten am Bodensee am 3. Oktober ein Simson Cup Rennen. Simson sind die DDR-Roller, also so kultig. Wie sagst du?
Simson.
Simson, okay, die Simson. Guck, ich bin Ausländer, ich habe das gar nicht richtig gesagt. Und dann, wie genial, am Tag der Deutschen Einheit fahren die da unten in Süddeutschland mit diesen Ost-DDR-Roller rennen auf der Wiese. Und das, ich wusste, dass meine Familie da scheinbar in diesem Rennen sehr mit involviert ist, aber das hat sich die letzten 13 Jahre für mich nie ergeben, dass ich dort unten war. Also ich habe noch nie ein Rennen miterlebt. Und merkte, ich war so lange ziemlich entspannt auf dieser schönen grünen Wiese, bis mein Bruder und mein Neffe am Start gestanden sind. Und auf einmal merkte ich, wie mir das Adrenalin hochschießt, als müsste ich selber fahren. Und als ich dann da gesehen habe, das ist ungefähr so ein Grundkurs wie beim Speedway, und da geht's ganz schön ab. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wow, wie viel Leidenschaft mein Bruder, der ist jetzt mittlerweile 57, mit wie viel Leidenschaft er an diesem Motorsport hängt. Einmal im Jahr mit einem 50-Kubik-Mofa, um den Rundkurs zu fahren. Leidenschaft. Für was und wen hast du Leidenschaft? Und ich möchte darauf eingehen, heute dankbar für Leidenschaft zu sein. Naturwissenschaftlich wurde noch nicht herausgefunden, weshalb sich ein Löwe, so wie dieser hier, weshalb sich ein Löwe ein bestimmtes Gebiet zu seinem Territorium macht. Und weshalb Gott dir für bestimmte Dinge Leidenschaft gegeben hat, ist häufig auch nicht wirklich erklärbar. Bei den einen, die haben Leidenschaft für etwas, was sie bei ihren Eltern sehen. Und wenn ich das jetzt bei meinem Bruder sehe, mein Vater hat überhaupt null Leidenschaft für Motorsport, schon gar nicht von Mofa und im Kreisfahren, der hat die zu nichts mitgenommen. Weshalb dir Gott für bestimmte Dinge Leidenschaft gegeben hat, ist meist häufig auch nicht wirklich zu erklären. Aber wichtig ist zu erkennen, Leidenschaft ist uns in ihrem Ursprung von Gott geschenkt. Sicher. gibt es ja auch Leidenschaft, die dann in irgendeiner Weise sinnlos oder pervertiert ist. Pervertiert, dass es für nichts nütze ist, wie zum Beispiel im Kreisrund war ein Moped. Aber ich musste mir dann bei dem Rennen auch manchmal so, wieso tun sich das Leute an? Also wieso macht man das? Obwohl ich so, also irgendwann sagte meine Tochter Zoe, Papa, mir ist langweilig, wann können wir fahren? Und dann hatte ich gesagt, jetzt möchte ich schon nur sehen, ach so, gebt euch die Auflösung, mein Neffe ist Erster geworden und mein Bruder mit von über 25 Startern und mein Bruder ist Drittplatzierter geworden. Die haben jeweils ganz heiße Rennen geliefert. Das war der Hammer. Also, in ihrem Ursprung ist Leidenschaft uns von Gott geschenkt. Und Gott hat sich das Volk Israel ausgesucht. Es hat von ihm eine Bestimmung, eine Leidenschaft und einen Auftrag bekommen. Und er verspricht diesem kleinen Völkchen, das er sich ausgesucht hat, und er sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du gesegnet sein. Wir können uns mit dem Begriff gesegnet ja fast gar nichts mehr vorstellen. Das bedeutet, und jetzt passt auf, das mag für euch jetzt wahrscheinlich ganz krass klingen, je nachdem wie ihr geprägt seid, gesegnet bedeutet reich und gesund. Gesegnet bedeutet reich und gesund. Ja. Gesegnet bedeutet reich und gesund. Und bei uns im Schwabenland sagt man so flapsig, also lieber reich und gesund als arm und krank. Wie geht's euch? So. Gesegnet zu sein bedeutet reich und gesund. Natürlich bedeutet es nicht, das fette Bankkonto zu haben und sich beliebig alles kaufen zu können, was man will, sondern reich ist allein, dass du am Ende des Tages ohne knurrenden Magen dich mit auf eine Matratze legen kannst und mit dich mit was zudecken, bist du reicher wie mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Reich und gesund. Leute, wir sind in, wenn es bei uns zwickt, können wir zu einem Arzt gehen. Wir müssen uns nicht überlegen, kann ich mir jetzt den Arzt leisten, der mich entsprechend behandelt. Gesund, Gesundheit, eigentlich auch Vorsorge oder Begleitung, Therapie, was für ein Geschenk. Ey Leute, wir sind schon mal dadurch Gesegnete. Und das Volk Israel hat es als Zuspruch bekommen, wenn du mir nachfolgst, wirst du gesegnet sein. Deine Bestimmung ist es, so sagte Gott zu dem Volk Israel, den Völkern um dich herum zu demonstrieren, wie groß dein Gott im Himmel ist. Aber das Volk Israel, das vergaß eigentlich viel zu schnell seine Bestimmung und seine Aufgabe. Wenn ihr mit mir zusammen im ersten Halbjahr den Bibelleseplan, den wir seit Weihnachten rausgegeben hatten, befolgt seid, um also durch die Geschichte Israels bis zu König David oder bis zu König Salomo gelesen habt oder zu den ganzen Königen, dann haben wir festgestellt, die haben schneller vergessen, wofür sie eigentlich leben, wie du vergisst, wie du aussiehst, nachdem du in den Spiegel geguckt hast. Das ging bei denen ratzefatz umgedreht, vergessen, wofür sie eigentlich leben. Und Gott spielte in so viel Zeit in ihrem Leben überhaupt keine Rolle. Es verlor Gott sogar aus den Augen und damit verloren sie auch dieses erfüllte, sinnbestimmte Leben. Und geht's uns nicht manchmal genauso? Verlieren nicht auch wir immer wieder unsere himmlische Bestimmung aus den Augen? Unser Alltag ist manchmal mit so viel Stress beladen, das lässt uns doch den Himmel fast vergessen. Der eine steckt in den Abschlussprüfungen, der andere arbeitet sich am Rande der Erschöpfung. Der nächste muss sich vielleicht um den Hamster seiner Nachbarin, Tochter, Freund kümmern. Und wir sind ein Volk, vor allem wir Deutschen, das traditionell keine Zeit hat. Und wir ertragen es schier nicht, viel Zeit zu haben. Wir müssen immer beschäftigt sein. Und plötzlich stehst du da und hast keinen Schimmer mehr, was Gott eigentlich von dir will, was Gott eigentlich von mir will. Und den ganzen Tag am Handy sein ist sicher nicht sein Plan für uns. Sich mit Arbeiten zuzuballern auch nicht, aber nur herumhängen auch nicht. Und wie gut, dass wir immer wieder, auch das Volk Israel damals, immer wieder zur Besinnung gekommen ist, dass da ein Gott ist, der uns zurückruft, der uns ruft und der uns eigentlich zuspricht, zuruft: Vergiss deine Bestimmung nicht, vergiss deine Leidenschaft nicht. Wozu hat Gott dir Leidenschaft geschenkt? Wo sagt Gott: Dazu habe ich dich kreiert? Ich möchte mit uns ein paar Fragen klären und ich möchte, dass wir sie auf uns wirken lassen und vielleicht für uns auch so mal eigene Antworten darauf geben. Wenn du hast, zück dein Handy und schreib dir auf deinen Notizbereich so, wie eigentlich das bei dir aussieht. Frage dich doch mal, oder lass uns doch mal auf uns diese Frage wirken: Was macht dir am meisten Spaß? Was macht dir am meisten Spaß? Was macht dir am meisten Spaß? Das ist auch dir in Gedanken eigentlich mal so vorformulieren. Nämlich, was dir Spaß macht, dazu bist du motiviert. Als ich Teenager war, war ich bei der Heuernte unserer Bauern im Ort unermüdlich dabei. Für mich war es überhaupt kein Ding, bis spät abends mitzuhelfen, todmüde ins Bett zu fallen und am nächsten Morgen wieder raus und weiterzumachen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn wir als Familie einen Heaven's Gates Einsatz mit dem Theaterprojekt, das Mitmachtheater, wo wir in verschiedene Gemeinden schon gegangen sind, was wir auch hier schon miteinander durchgeführt haben, wenn wir in so einem Heaven's Gates Einsatz sind, dann war das für mich nie eine Qual, sondern obwohl wenig Schlaf und viele Einflüsse und Problem lösen und vermitteln und ermutigen und vielleicht auch mal korrigieren, das hat uns richtig Spaß gemacht und dazu waren wir motiviert. Und ich stelle bei mir fest, beim Reich Gottes Arbeit bin ich immer echt motiviert. Da bin ich bereit, eine Extrameile zu gehen. Ich erinnere mich natürlich jetzt umso mehr, auch wenn ich das Ganze reflektiere, wie wir, als wir das Gospelhaus damals angegangen sind, als wir hier den ganzen Laden umgebaut haben, was hat uns das Spaß gemacht, obwohl es mühsam war. Ich denke noch, wie wir da unten die ganzen Leute mit einem Kratzer da den Kleber von den Fliesen runtergekratzt haben, wie wir jedes einzelne Ding da echt mühevoll, manchmal auch umsonst gemacht haben. Da habe ich mit dem Joachim einen Estrich da unten reingekippt, wo jetzt die Küche ist. Und dann sagte der Bauleiter: Das ist Mist, das musst du gerade wieder raushacken. Das war mir nochmal richtig. Aber wir waren motiviert. Was uns Spaß macht, dazu sind wir motiviert. Was macht dir Spaß? Andersrum gefragt: Welcher Umstand macht dich wütend? Welcher Umstand macht dich wütend? Ich nenne euch jetzt mal drei prominente Beispiele von wütenden Menschen. Eigentlich vier. Mose war wütend, wie sein Volk versklavt und behandelt wurde. Das hat ihn so wütend gemacht, dass er aus eigener Kraft da einen von diesen Sklavenaufseher erschlagen hat. David war wütend, wie sich eine ganze Armee, die Armee des höchsten Gottes, von einem Riesen verspotten ließ. Das hat ihn wütend gemacht. Nehemia war wütend, als er in der Ferne hörte, dass über Jahrzehnte Jerusalem ohne Stadtmauer völlig hilflos jeder Plünderung ausgesetzt war. Nehemia, der hatte ein super Leben als erster Hofbeamter, beziehungsweise damals hieß es Mundschenk, als der, der von den Speisen des Königs essen durfte. Andersrum, das war eigentlich seine Aufgabe, vom Besten zu essen. Und wenn es ihm nicht geschadet hat, dann hat der König davon gegessen. Und es war ein richtig wichtiger Job. Und der hat diese hohe Stellung aufgegeben, hat sich dort aus einer Weltstadt wie Babylon, wo eigentlich Kultur, da war Vielfalt, da war alles da, sich ins Gebirge von Judäa begeben hat, in eine zerfallene Stadt voller Ruinen, wo keine Stadtmauer ist, um in Rekordzeit die Mauern wieder aufzubauen. Leute, Blasen, Dornen und blaue Flecken, Blessuren mit inbegriffen. Das war kein Pappenstiel. Aber der war motiviert, weil ihn der Umstand wütend gemacht hat. Jesus war wütend, als er gesehen hat, wie die ganzen Marktbeschicker, ähnlich wie auf dem Oktoberfest, um den Tempel herum ihre Marktbuden hatten und da ihre Spielchen trieben und die Leute übervorteilen. Und er war so wütend über diesen Umstand, wo er gesagt hat, das soll doch ein Bethaus sein. Und was machen die daraus? Die treiben da Handel und machen Geschäfte. Und er hat alles kurz und klein zusammengeschlagen und die Tische umgeschmissen. Welcher Umstand macht dich wütend? Welcher Missstand macht dich wütend, wo du sagst, dafür muss ich auf die Barrikaden gehen. Worüber sprichst du am liebsten? Wenn manche jetzt zur Zeit von Fußball mit mir reden wollen, dann setze ich einen oben drauf und sage, Fußball ist ja schön gut, aber wie ihr doch alle sicher wisst und ständig verfolgt, findet ja momentan gerade die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt statt, Turniersportveranstaltung. Und damit meine ich nicht die Weltmeisterschaft im Leichtathletik, das interessiert keinen. Rugby-Weltmeisterschaft in Japan läuft über 6 Wochen. Falls ihr mal was ganz Besonderes sehen wollt, morgen früh um 6.45 Uhr schaut euch an, wie Neuseeland spielt. Also ich habe mir das aufgenommen. Ja, genau. Ja. Also ich vergebe dir, Schwester. Worüber sprichst du am liebsten? Was ist das, worüber du deine Themen findest? Ist es nur dein neues Auto, dein Haus und deine Urlaube und Motorboote? Worüber sprichst du am liebsten? Und nächste Frage, wofür stehst du immer wieder ein? Wofür sagst du, dafür lohnt es sich stark zu machen? Mich beeindruckte oder begeisterte, als ich das in letzter Zeit so wahrgenommen habe, in der Phase, in der ich jetzt in Dieburg auch die Gemeinde ein Stück weit mit begleiten darf, als damals der Manfred Dück als Stammleiter zurückgetreten ist, gab es bei den Dieburger Rangern niemanden, der da dieses Format hatte, den Stammleiter zu übernehmen als Verantwortlichen. Es gab ja auch keinen Pastor. Ich mache das ja hier bei uns in Babenhausen seit ungefähr 1,5 Jahren mit. Und nicht, weil ich das Format habe, sondern weil ich sehe, dass hier eine Not ist. Und ich habe den gesehen, manche von uns kennen sie ja noch, die Rebecca Röttger hieß sie früher. Eine Frau, die nie was mit Pfadfinderei zu tun hatte, mir immer wieder gesagt hat, ey, ich will für die Ranger einstehen, ich will da die Verantwortung tragen. Und wie hat die sich gefreut, als sie von dem Stamm eine Kluft geschenkt bekommen hat. Und er sagte, oh nein, jetzt muss ich auch noch eine Aufnahmeprüfung machen. Aber ich möchte für die Rechte der Ranger stehen, ich möchte den Dialog zur Gemeindeleitung herstellen. Die sind mir nicht egal. Wofür stehst du immer wieder ein? Ich hoffe nicht nur für die eigenen Interessen, weil es dir zu laut oder zu leise, zu hell oder zu dunkel ist. Anhand solcher Fragen können wir erkennen, wofür Gott uns Leidenschaft gegeben hat. Welche Leidenschaft von Menschen hat dich beeindruckt oder geprägt? Welche Leidenschaft von Menschen hat dich beeindruckt oder geprägt? Sehr prominentes Beispiel von Menschen mit Leidenschaft sind zum Beispiel Martin Luther King, der sich in dieser schwarzen Bürgerrechtsbewegung als Sprecher vor eine Nation gestellt hat, wo eine Apartheid noch wirklich eine Zweiklassengesellschaft da war und der nicht zum bewaffneten Krieg aufgerufen hat, sondern diesen legendären Satz, der quasi wie inhaltslos ist, aber der sagte, ich habe einen Traum, und auf einmal eine Vision geöffnet hat, das kann auch anders laufen, als es bisher läuft. Diese Leidenschaft, das hat uns, glaube ich, alle mitgeprägt. Mich hat eine Leidenschaft gepackt von einem Mann namens Bill Wilson. Dieser Bill Wilson ist als Sohn einer Prostituierten zur Welt gekommen. Ich glaube, den Vater kannte er überhaupt nicht. Und er war, das war in Amerika, irgendwo in Florida, und seine Mutter musste immer zum Arbeiten gehen und hat dann ihren Sohn, der dann schon so irgendwo zwischen 8 und 10 war, irgendwo abgeladen und sagte, warte hier auf mich, ich hole dich später wieder. Und nicht selten hat er da die ganze Nacht an der Straßenecke gewartet, bis seine Mutter wieder kam, und einmal kam sie gar nicht mehr wieder. Der wird von einem anderen, das ist ein Christ gewesen, der diesen Jungen da an der Straßenecke beobachtet hat, und der nahm ihn zu sich in die Familie auf, hat ihn später adoptiert und hat ihm zu Hause gegeben. Und dieser Bill Wilson ist von seiner Leidenschaft dafür geprägt und bekannt gewesen, dass er Kindern in Not helfen wollte. Und er hat in New York etwas geschafft, was echt selten Leuten gelungen ist. Der ist nach New York gegangen und hat dort Kindergottesdienste für Kinder, die von den Ärmsten der Armen sind, aufgebaut. Der hat im Land Spendengelder gesammelt, hat bis zu 50 solche Schulbusse gekauft, damit sie diese Kinder von allen Ecken der Stadt zusammenfahren könnten und dort mit dem Kindergottesdienst durchgeführt haben. Und ich weiß, so wie jung verheiratet mit der Dani war und jemand sagte, kommst du mit, so nach Kreuzlingen rüber, da ist ein Sprecher, der Bill Wilson, und der Name sagte mir nichts, und ich bin da mitgegangen, und ich war gefesselt von so einem kleinen Männchen, der wirklich eigentlich schon damals eigentlich so alt und kränklich ausgesehen hat, und der dann zu der ganzen Versammlung gesagt hatte, Leute, ich habe für das, was ich hier mache, von Gott keine Eingebung und keine Berufung bekommen. Niemand von irgendjemand hatte mir gesagt, du bist dazu berufen. Aber er sagte, die Not der Kinder, die schrie so laut, also wenn ich das nicht als Berufung wahrnehme, was soll Gott denn noch machen? Du warte nicht, bis du für irgendwas eine Berufung kommst, wenn die Not, die du siehst, dich nicht motiviert, was zu machen, auf was wartest du noch? Und es ist nicht zu bequem, manchmal sich in seinen bequemen Sessel zu setzen und zu sagen, ja, wenn ich von Gott wüsste, was ich tun soll, würde ich das schon machen, anstatt da anzufangen, wo du jetzt bist. Und es hat mich gepackt. Ich habe gemerkt, es hat meinen Blick auf Reich Gottes verändert. Es hat meine Hingabe verändert. Wofür stehst du immer wieder ein? Und welche Menschen haben dich da geprägt? Mich begeistern Menschen, die brennen für das Reich Gottes. Und letzte Leiterkonferenz, vorletzte Woche von unserem Gemeindeverband in Willingen, ungefähr 1200 Pastoren und Leiter waren beisammen, und wir als Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden haben in den letzten Jahren so dieses 1000 sind nicht genug. Und damit war so die Initiative gemeint, wir möchten weitere Gemeinden gründen. Und dieses Jahr konnten sie verkünden und sagen, Leute, in den letzten 5, 6 Jahren wurden in Deutschland 100 neue Gemeinden gegründet. Was für ein Hammer. Und dann sagten sie, das ist nicht immer einfach. Und der eine, der dieses Gemeindegründungswerk leitet, irgendwo im Bayerischen Wald, der sagte, irgendwann kam jemand in der Gemeinde auf ihn zu und sagte, mich stört, dass es eigentlich immer nur darum geht, dass sich Menschen für Jesus bekehren. Warum ist denn das so? Und dann sagt er, weil für Gott Menschen zählen, weil Menschen Gott nicht egal sind. Und wir als Gemeinde, wir sind dann eine gesunde, biblische Gemeinde, nicht wenn wir eine andere Gemeinde gründen, sondern wir sind eine biblische, gesunde Gemeinde, wenn wir Gemeinden gründen, die Gemeinden gründen, die Gemeinden gründen, die Gemeinden gründen. Und dann denke ich so, ich weiß noch, als ich hier angetreten bin, vor 13 Jahren, da wurde ich gefragt, wofür stehst du? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass wir von Babenhausen aus mindestens 3 Gemeinden gründen. Ich glaube, der Lasso kann sich daran erinnern. Eine im Rottgau, eine irgendwo im Odenwald und eine so Richtung Aschaffenburg. Und dann denke ich, das war echt so ein Aspekt, hey, in den nächsten 10 Jahren. Und ich habe vielleicht so jetzt auch ein Stück weit realisiert und gemerkt, Mensch, da haben wir uns ein bisschen auch zu sehr um uns selber gedreht. Mich begeistern Menschen, die Leidenschaft fürs Reich Gottes haben. Wofür hast du Leidenschaft? Die Fragen sollen uns helfen zu begreifen, wofür haben wir Leidenschaft? Und die Leidenschaft an sich zeigt dir, welches Gebiet du erobern sollst. So wie dieser Löwe, wo keiner naturwissenschaftlich erklären kann, warum nimmt er sich genau das hier als sein Territorium vor. So ist so, die Leidenschaft zeigt dir, welches Gebiet du erobern sollst. Wir sind ja gerade mitten in der Gemeindebefragung. Manche von euch haben schon wahrscheinlich das Interview gehabt mit jemandem von uns, von der Gemeindeleitung, wo wir einfach 2 Fragen miteinander klären. Das eine ist, was wünschst du dir von der Gemeinde? Was wünschst du dir vielleicht in dem Fall anders, wie Gemeinde laufen sollte? Und das zweite ist, wo siehst du dich in der Gemeinde? Bedeutet eigentlich ganz konkret, welchen Platz möchtest du einnehmen? Welches Gebiet willst du im Rahmen unserer Gemeinde erobern? Wo ist dein Platz als Löwe, wie Gott uns sieht, zu sagen, und hier stehe ich und dafür brenne ich? Also, die Leidenschaft zeigt dir, welches Gebiet du erobern sollst. Deine Begabung zeigt dir, wie du dieses Gebiet erobern kannst. Gott hat nicht nur Leidenschaft gegeben. Es bringt gar nichts, nur Leidenschaft zu haben. Ich möchte Hochsprungweltmeister werden, aber ich werde nie trainieren, um 2,37 Meter zu überspringen. Aber das musste man offensichtlich, sonst wirst du nicht Weltmeister. Und jetzt kommt's: Leidenschaft ist das eine, was Gott schenkt, und Begabung ist das andere. Und Leute, wenn ich hier in diese Runde blicke, dann fällt mir kein talentfreier Mensch auf. Jeder von uns hat von Gott ganz spezielle Begabungen bekommen und die sind so vielschichtig und unterschiedlich, wie wir Menschen nur sein können. Aber manchmal komme ich mir so vor selber, als dass ich meine eigenen Talente nicht wertschätze und begrabe. Und Gott sagt, arbeite damit, wuche damit. Gott hat dir für was Leidenschaft gegeben und ich hoffe, dass es nicht für nur banale, sinnlose Dinge sind, wo du sagst, boah, ich will jetzt also keine Hobbys schlecht reden, wie Briefmarken sammeln oder Kaninchen züchten oder sonst irgendwie. Gott kann darüber wirken. Du kommst mit Leuten wahrscheinlich in Kontakt, mit denen ich nie in Kontakt komme, wenn du beim Briefmarken-Jahrestreffen bist oder Brieftauben. Aber ich hoffe, dass du nicht für nur bei den Leidenschaften um dich selber drehst, sondern dass du das für was einsetzt, was weit größer ist, wo Reich Gottes dahinter steht, wo Rettung dahinter steht, wo Menschen transformiert werden. Und dann ist diese Idee, dass Gott dir durch deine Begabung auch zeigt, wie du dieses Gebiet erobern kannst. Menschen, die Gott einen Missstand benennen, die sagen, Gott, ich bin unzufrieden mit dem und dem oder das läuft hier nicht richtig, die bekommen häufig von Gott folgende Frage gestellt: Was hast du in deiner Hand? Ich möchte erinnern, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, als allein an Männer, 5000 Männer in der Wüste am Galiläischen Meer da irgendwo saßen und hörten. Und dann guckten sich das die Jünger an und sagten, ey Meister, also Gott, wenn ich Gott wäre, würde ich die Leute jetzt heimschicken, weil keiner von uns kann die versorgen. Bitte schick sie jetzt weg, dass sie sich irgendwo anders was zu essen kaufen können. Und Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagen sie, mit was? Wir haben ja nicht mehr genug Geld. Und dann fragt er, was habt ihr? Was ist da? Was ist da? Gott hat alles schon hineingelegt, das notwendig ist, um eine Veränderung zu schaffen. Das heißt, wenn du Gott einen Missstand nennst, kann sein, dass Gott dich auch ganz häufig daran erinnert und sagt, so und was ist dein Part darin? Was kannst du hineingeben? Bedeutet, erkenne, wie wenn Gott sagt, erkenne, was ich dir schon vorher geschenkt habe, bevor du den Missstand benennst. Erkenne das Potenzial, das ich schon in dich hineingelegt habe, in dein Umfeld hineingelegt, an Begabung hineingelegt habe, um der Problematik zur Begegnung, die dir jetzt erst auffällt. Theodore Roosevelt sagt Folgendes: Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, wo du gerade bist. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, wo du gerade bist. Oder wie mir mal jemand auf ein Zettel als Briefchen geschrieben hatte: David, halte es wie der Anhalter, der gefragt wird, wo er denn hin möchte. Sag einfach, bringen Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Du musst nicht einen speziellen Ort, um das zu machen, wofür Gott dich begabt hat. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, wo du gerade bist. Hey, wenn wir Erntedank jetzt nochmal so auf uns wirken lassen, dann lass uns doch mal dankbar sein für das, was Gott uns an Leidenschaft und Begabung geschenkt hat. Und ich möchte jetzt auch beten in diese Richtung. Und vielleicht ist bei dir Leidenschaft schon lang erloschen. Vielleicht brannte dein Herz hier auch in der Gemeinde für was. Und warum auch immer, habe ich deine Leidenschaft zum Erliegen gebracht. Und ich möchte dir sagen, ich bitte dich echt um Vergebung. Und ich möchte mit dir zusammen und ich möchte mit euch zusammen beten, dass Gott uns mit einer neuen Leidenschaft entfacht, wo wir sagen, egal wo wir sind, wir wollen das einbringen, was wir haben, um für Gott und sein Reich etwas zu transformieren. Also, ich möchte mit uns beten, dass Gott die Leidenschaft, die dir verschütt gegangen ist, ganz neu entfacht wird. Dass wir Begabung, die wir von ihm bekommen, uns nicht deswegen, Gott hat uns nicht Begabung geschenkt, damit wir darauf stolz sind, sondern dass wir sie einsetzen. Ich glaube, dass da noch so viele Menschen sind, die eine Berührung, die Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchen. Und vielleicht bist gerade du der Vermittler, der Mittelsmann, die Brücke, um auf Jesus hinzuweisen. Eins muss ich für mich akzeptieren, auch im Blick, wenn ich jetzt so hier auch diese Stadt und diese Gemeinde, die ich echt lieb gewonnen habe, loslassen muss. Ich muss erkennen, es gibt nur einen Retter und ich bin's nicht. Aber wo ich bin, kann ich meinen Platz einnehmen, um Gott als Retter groß zu machen und Menschen als Brückenbauer mit ihm bekannt zu machen. Lass uns beten. Wem es möglich ist, lass uns so aufstehen.